Nach dem vereitelten Anschlag auf die Synagoge in Hagen hat das Amtsgericht Hagen Haftbefehl wegen des Verdachts der Verbreitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen. Die Hochwasserkatastrophe hat das Rheinland am 14. und 15. Juli schwer getroffen. Die US-Streitkräfte haben eingeräumt, bei einem Drohnenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul Ende August 10 unschuldige Zivilisten getötet zu haben, unter ihnen 7 Kinder. Eine 82-Jährige aus Wipperfürth, die positiv auf Corona getestet worden ist, ist gestorben. Laut Kreis erhöht sich die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie mit ihr auf 258. Auszüge aus der Tageszeitung von gestern. Gerade haben wir noch gehört, die Güte des Herrn hat kein Ende. Wie passt das denn jetzt zusammen? Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und das ist auch der Predigttext von heute. Das Lied beinhaltet die Verse aus Klagelieder 3, die ich vorlesen möchte, und zwar die Verse 22 bis 26 und 31 und 32. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Als ich geschaut habe, welcher Predigttext für heute vorgesehen ist und sah Klagelieder, da dachte ich, Klagelieder. Aber dieser Text ist ja wenig Klage, mehr Lied, ein sehr schöner Text. Ich habe so gedacht, wenn wir den mal einmal so durchlesen, was bleibt denn da hängen in diesem Text? Kurz zusammengefasst, Gott ist gut, alles ist gut, das Gute hat kein Ende, alles wird zumindest gut. Aber das passt irgendwie gar nicht zu den Geschehnissen in der Welt und oft auch nicht zu unserem eigenen Erleben. Aber diese Zusammenfassung ist auch falsch. Das steht da gar nicht im Bibeltext. Da steht nicht, dass das Gute kein Ende hat, sondern die Güte Gottes, seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen. Niemand hat uns als Christen ein Leben wie im Paradies versprochen, so dass wir mit der Bekehrung vielleicht auf eine rosarote Wolke steigen und dann über den Dingen daher schweben und uns nichts etwas anhaben kann. Wenn wir die Bibel richtig lesen, dann sehen wir, dass da auch von einem Joch gesprochen wird, was uns auferlegt wird. Wir lesen von Versuchungen, von dem Bösen. Und Jesus sagt auch ganz klar, in der Welt habt ihr Angst. Und er fordert sich uns auf, euer Herz erschrecke nicht. Es gibt Schrecken, es gibt Verzweiflung und es gibt Angst. Es ist nicht alles gut, bei weitem nicht. Es geschieht so viel Schlimmes und Böses in der Welt. Es gibt Kriege, Verfolgung, Unterdrückung, Missbrauch, andere Gewalttaten. Und es ist viel Not in der Welt. Hunger, Naturkatastrophen. Und dann unser persönliches Leid, Schicksalsschläge, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit. Und vieles davon wirft auch Fragen auf. Warum? Wo ist Gott in dieser Situation? Und ich finde, der Bibeltext gibt darauf eine klare Antwort. Gott ist da. Er ist ganz nah, gerade im Leid. Und wenn man mal, wo man das heute so macht, im Internet nachschaut nach Erfahrungsberichten, kann man da unendlich viele lesen, wo Menschen berichten, wie sie Gott erlebt haben in schwierigen Situationen. Oder wenn Verfolgte aus Krisengebieten ja berichten, wie sie Gottes Nähe spüren. Oder auch hier unter uns in der Gemeinde, wo Menschen davon berichten. Situationen, in denen wir Gott im Leid und in der Angst erleben. Und wenn das geschieht, dann wird das auch wahr, was im Predigttext steht, den ich gerne genauer mit euch ansehen möchte. Er beginnt mit: Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Gott ist gut und er wendet sich uns in seiner Güte zu. Luther, ich habe extra Luther gewählt, Wolfram, weil du da bist, übersetzt mit, dass wir nicht gar aus sind. In der guten Nachricht heißt es: Durch Gottes Güte sind wir noch am Leben. Gott erhält uns das Leben und er rettet uns. Vorher in den Versen 17 bis 19 ist noch von einer absoluten Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zu lesen. Da heißt es: Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach: Mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen, mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Hoffnungslosigkeit, fehlender Friede, Bitterkeit. Und dann zwei Verse später dieser Satz. Zuerst eine wirklich depressive Stimmung. Ich glaube, dass wenn man so von bei einem Psychologen sitzen würde und berichten würde, keinen Frieden mehr zu haben, mit Wermut und Bitterkeit getränkt, würde man wahrscheinlich als selbstmordgefährdet eingestuft werden. Alles ist dunkel, hoffnungslos. Und dann, zwei Verse später, die Güte des Herrn hat kein Ende. Gottes Güte ist da. Er gibt die Verzweifelten und die Hoffnungslosen nicht auf. Er wendet sich ihnen in seiner Güte zu. Und diese Gewissheit, dass Gott da ist, die hält am Leben. Viele berichten zum Beispiel in Zeiten der Trauer, dass sie ohne Gott und die Gewissheit, dass er da ist, diese Situation nicht so geschafft hätten. Oder andere danken für Gebete, fühlen sich getragen, auch in Zeiten der Krankheit. Immer wieder gibt es Menschen, die bewundernswert mit Schicksalsschlägen umgehen. Das gelingt ihnen ja nicht, weil sie besonders toll sind, besonders viel Kraft haben, besonders optimistisch sind, sondern ich glaube, weil sie sich der Nähe und Güte Gottes besonders bewusst sind. Gott hält am Leben und er ist derjenige, der aufrichtet. Weiter geht es: Denn seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Barmherzigkeit ohne Ende und Treue als Zusagen Gottes für uns und unser Leben. Das Wort Barmherzigkeit hat ja mit Erbarmen und auch mit Herz zu tun. Das Herz wird angerührt. Und wenn wir ja in der Bibel Geschichten von Jesus lesen, dann sehen wir das an vielen Stellen, wie das Leid von Menschen ihn angerührt hat. Gott leidet mit und er erbarmt sich. Und das in absoluter Treue. Auf ihn ist Verlass. Wann, in welchen Situationen? In den besonders schlimmen, in den Krisensituationen? Nein, immer. Nicht nur ab und zu, sondern jeden Morgen neu, heißt es im Text. Kein Tag beginnt ohne Gott. Er hat den Tag für uns schon vorbereitet, während wir noch friedlich im Bett liegen und schlafen. Wenn wir aufwachen, ist er schon da. Er sorgt sich bereits um uns. Ich weiß nicht, wie eure ersten Gedanken morgens sind. Ich muss mich manchmal, wo ich ziemlich tiefen Schlaf habe, erstmal sortieren. Ist jetzt Wochenende, ist Wochentag, was für einen Tag haben wir? Und dann geht das schon los. Okay, wir haben Mittwoch, da muss ich heute erst die Jungs dahin fahren, dann habe ich den Termin, dann kommt das und dann das und dann ratter ich schon los und befinde mich in dem Hamsterrad noch bevor ich meinen Fuß aus dem Bett gesetzt habe. Wie schön wäre es, wenn ich morgens als erstes mir die Gegenwart Gottes bewusst mache, dass er schon da ist, dass er den Tag schon in Händen hält und dafür sorgen wird, dass alles läuft. Er ist da und er trägt uns. Er wendet sich uns zu und das mit unvergleichlicher Treue. Wir dürfen sicher sein, dass uns nichts begegnen wird, ohne dass er da ist, an unserer Seite. Und diese Treue und dieses Erbarmen kommen auch in den Versen 31 und 32 nochmal vor. Denn er verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Hier kommt nochmal so ein bisschen dieses Schwere heraus, was wir manchmal erleben. Dinge, die uns betrüben, ob es das Schicksal der Welt ist oder eigenes Erleben. Manchmal scheint Gott ferne zu sein. Vielleicht fühlen wir uns sogar verstoßen, alleingelassen, bestraft. Aber da steht der Zuspruch, dass das nicht ewig anhält, was wir da empfinden, dass am Ende Gott sich wieder erbarmt nach seiner großen Güte. Und wenn man das mit dem Vers vorher auch sieht, dann finde ich, ist das schön. Am Anfang, am Morgen ist die Barmherzigkeit Gottes da. Und auch am Ende, auch wenn dazwischen manches Schwere liegen mag, ist aber wieder seine Güte und sein Erbarmen. Und das umspannt alles. Jeden Tag, jedes Erleben und unser Leben. Auch wenn uns Schweres begegnet, wenn wir bedrückt und betrübt sind, Gott Leid auf dieser Welt zulässt, wird er sich doch erbarmen. Er lässt uns nicht allein. Er wendet sich uns zu in seiner ewigen Güte. In Vers 24 steht, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Mein Teil? Ist der Herr ein Teil von mir? In der guten Nachricht steht, der Herr ist mein Ein und Alles. Und die Hoffnung für alle übersetzt, der Herr ist alles, was ich brauche. Da merken wir, jetzt geht es um uns, um unsere Einstellung. Und die Frage, wie viel uns Gott in unserem Leben bedeutet. Seine Güte, seine Barmherzigkeit. Wie bewusst sind uns diese Dinge in unserem Leben? Ist Gott nur ein Teil von vielen, neben Familie, Job, Hobby, unseren Plänen? Ach, und Gott ist auch noch da? So das Sahnehäubchen obendrauf, auf das man auch verzichten kann? Oder ist Gott unser Ein und Alles? Und dann folgt die Entscheidung, darum will ich auf ihn hoffen. Das ist etwas, was man immer wieder bewusst tun muss, sich auf Gott zu verlassen. Manchmal haben wir unsere eigenen Pläne. Da passte das gut, was Wolfram sagte. Wir machen uns Gedanken, wir planen, wir überlegen und am Ende ist es doch Gott, der führt und lenkt. Aber immer wieder fallen wir darauf hinein und meinen, wir sind doch so schlau. Wir haben doch gute Gedanken. Vielleicht können wir selbst aus der Situation herauskommen. Oder wir fragen andere. Wenn ich betrübt und verzweifelt bin, wann gehe ich damit zu Gott? Es geht darum, auf Gott zu hoffen und zu vertrauen. Und auch sich von ihm immer wieder Zuversicht schenken zu lassen. Ich habe eine asiatische Lebensweisheit gefunden, die heißt, wenn die Hoffnung aufwacht, legt sich die Verzweiflung schlafen. Fand ich einen sehr schönen Vers. Und ich glaube, dass Gott uns diese Hoffnung schenken möchte, die Hoffnung wecken will und damit auch die Verzweiflung in manchen Situationen verbannen möchte, sie sozusagen schlafen schickt. Und wir sind eingeladen, immer wieder wirklich auf Gott zu sehen, auf ihn zu hoffen und nicht selbst zu kämpfen, sondern ihm unsere Verzweiflung zu bringen. Denn, so heißt es in Vers 25, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es geht darum, nach ihm zu fragen. Es ist wieder diese Hinwendung wirklich zu Gott. Nicht selbst Lösungen zu finden, nicht das Internet zu fragen, Freunde zu fragen oder wen auch immer, sondern Gott zu fragen. Auf ihn harren. Gute Nachricht übersetzt, auf ihn zählen, praktisch auf ihn setzen, auf seine Hilfe. Wikipedia schreibt, zu harren, mit bestimmter innerer Erwartung sehnsüchtig warten. Wirklich sich nach Gott zu sehnen, nach seiner Hilfe, sich auf ihn zu verlassen. Wenn wir nach ihm fragen und uns an ihn wenden, dann werden wir seine Hilfe erfahren. Er wird freundlich sein, so wie es im Text heißt. Oder der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft und harrt. Gott wendet sich uns in seiner Freundlichkeit und Güte zu. Auch und gerade dann, wenn es uns nicht gut geht. Und dann kommen wir zu dem letzten Vers 26. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Das ist für mich schon ein Widerspruch. Geduld soll köstlich sein. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Ich habe eigentlich immer gerne direkt eine Lösung parat oder möchte ja direkt Dinge anpacken, warten und mich in Geduld üben, fällt mir unheimlich schwer. Das kommt mir nicht köstlich vor, sondern eher, dass es bitter schmeckt. Andere Übersetzungen, dort heißt es, es ist das Beste, auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Und ich glaube, das kann man eigentlich erst im Rückblick sagen, das Beste, was wir erlebt haben, im Vergleich auch zu anderen Dingen. Dass es wirklich das Beste ist, was wir tun können in unserem Leben, uns Gott zuzuwenden und seine Güte und Barmherzigkeit zu erleben, zu erfahren, wie er treu zu uns steht und darauf auch in schweren Zeiten zu hoffen und zu vertrauen, dass Gott da ist, dass er ganz nah ist und das ist wirklich köstlich. Und ich glaube, mit dieser Aussicht kann man auch geduldig hoffen und ausharren. Das gelingt uns ja auch bei Dingen, die wir in unserem Leben vorhaben, die vielleicht auch weiter weg sind, auf die wir uns aber freuen. Ob es ein Urlaub ist, den wir jetzt schon fürs nächste Jahr geplant haben, ob eine Hochzeitsfeier bevorsteht, ein Jubiläum, eine Schwangerschaft. Alles Dinge, wo wir es aushalten, auch eine Zeit zu warten in einer freudigen Einstellung, mit einer Erwartung, dass etwas Schönes vor uns liegt, was wir erleben werden. Und das sagt Gott uns auch zu. Wir dürfen geduldig warten. Das heißt manchmal warten, aber das Ende, was er uns verspricht, dass er sich uns in seiner Freundlichkeit und Güte zuwendet, ja, lohnt sich, darauf zu hoffen und zu warten. Tournier hat einmal gesagt, Glaube schützt nicht vor Schwierigkeiten, aber er gibt Zuversicht trotz aller Widersprüche. Und das wünsche ich uns, dass wir uns Gottes Nähe und seiner Güte und Barmherzigkeit immer wieder bewusst sind, jeden Tag neu, an jedem Morgen schon, und dass wir sie erleben und uns davon führen und leiten lassen, sodass wir trotz mancher Widrigkeiten voller Hoffnung und Zuversicht nach vorne schauen können.
Amen.